Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon begrüßt Sie Sigrid Brinkmann. Um die menschlichen Kosten des Modernitätsschubs in Ostafrika geht es im jüngsten Roman des Literaturnobelpreisträgers Abdulrazak Gurnah. Wir stellen sein Buch Diebstahl vor und sprechen über zwei nachgelassene Erzählungen von Alma Hirschel. In der französisch- und englischsprachigen Welt hat die 1957 in Ruanda geborene Autorin Scholastique Mukasonga inzwischen eine große Leserschaft. Als Angehörige der Tutsi-Ethnie wuchs sie im burundischen Exil auf. 1992 zog Scholastique Mukasonga, die für die UNICEF und die Weltbank arbeitete, nach Frankreich. 27 Mitglieder ihrer Familie sind während des Völkermords, den die Hutu an der Tutsi-Minderheit begingen, getötet worden. Auch deshalb kehrt die Erzählerin in ihren Büchern oft nach Ruanda zurück. Nach Kibogos Himmelfahrt veröffentlicht der Clasen Verlag nun einen zweiten Roman von Scholastique Mukasonga, die Nanettes über Sister Deborah.
Die Erzählungen über Afrikanerinnen und Afrikaner diesen selbst zurückgeben, so könnte man Scholastique Mukasongas literarisches Projekt beschreiben. In ihrem zuletzt auf Deutsch erschienenen Roman Kibogos Himmelfahrt verspottete die Autorin weiße Kolonisten, die zur Zeit des Zweiten Weltkriegs in Ruanda heidnische Bräuche auszurotten versuchten. Im jetzt ins Deutsche übersetzten Buch Sister Deborah springt Scholastique Mukasonga ins Ruanda der 1930er Jahre und erneut mitten hinein in konkurrierende Glaubenserzählungen. Die Ich-Erzählerin berichtet über ihre Kindheit in einem ruandischen Dorf. Die nächste Krankenstation war 10 Kilometer entfernt, immer überfüllt. Ohnehin standen die Menschen der europäischen Medizin skeptisch gegenüber. Dies trieb sie zu Sister Deborah, die sich mit einer aus den USA kommenden schwarzen protestantischen Mission ausgerechnet auf einem heidnischen Hügel niedergelassen hatte.
Im Gegensatz zu den alten Missionaren, in deren Kirchen immerzu Stille herrschte, ließen die Neuen sich von einem wahren Freudentaumel mitreißen. Sie klatschten in die Hände, schlugen Trommeln, bliesen Trompeten, machten furchtbaren Lärm, und zum Schluss stieß eine Frau, die diesen Tanz anführte, mit halb aus den Höhlen tretenden Augen und Speichelbächen in den Mundwinkeln einen langen Redeschwall in einer Sprache aus, die wir noch nie gehört hatten. Diese Frau, erfuhren wir, sollte man Sister Deborah nennen. Sie galt in der Gemeinde als Prophetin. Und der Geist, der sie überkam, hatte ihren Händen auch die Gabe der Heilkraft verliehen.
Diese schwarze Heilerin war den weißen katholischen Missionaren naturgemäß ein Dorn im Auge. Dass Sister Deborah vor allem Frauen und Kindern die Hand auflegte, brachte außerdem die schwarzen Männer gegen sie auf. Auch die als Kind kränkliche Ich-Erzählerin wurde gegen den Willen ihres Vaters von der Schwester behandelt. Doch dabei beließ es Sister Deborah nicht. Eines Tages prophezeite sie,
dass bereits in den nächsten Tagen eine himmlische Dame auf ihrer Wolke ankäme, um über ganz Ruanda ein Wunderkorn zu verstreuen, das überreiche Ernten bescherte, ohne dass man auf den Feldern schuften musste, was der Knechtschaft, in die die Frauen geraten waren, ein Ende setzen würde. Sie würde in Ruanda ein Königreich der Frauen begründen.
Viele Frauen legten nach dieser Prophezeiung die Feldarbeit nieder und verweigerten sich den ehelichen Pflichten. Die Zentralregierung befürchtete, dass der Funke des Aufstands überspringen könnte und entsandte Soldaten. Bei einem, Zitat, unglücklichen Zwischenfall wurde Sister Deborah getötet. Oder vielleicht doch nicht? Scholastique Mukasonga lässt vieles in der Schwebe und macht auf diese Weise deutlich, es gibt immer mehrere Möglichkeiten, eine Geschichte zu erzählen. Auch um Identität geht es. Die Ich-Erzählerin hat inzwischen eine erstaunliche Bildungskarriere hingelegt.
Wenn ich mich heute so in Washington sehe, in meinem Professorinnenbüro an der Howard University, dem schwarzen Harvard, frage ich mich manchmal, wer ich wirklich bin. Ikiresi, das kränkliche Mädchen aus Niabikenke, oder Miss Jules, die renommierte Afrikanistin, geachtet und geschätzt von allen Kollegen.
Sister Deborah jedenfalls fühlt sie sich nach wie vor verbunden. Am Schluss nimmt diese Beziehung eine überraschende Wolte. Den dritten von 4 Romanteilen erzählt Sister Deborah selbst, fügt also eine weitere Perspektive hinzu und berichtet, wie sie überhaupt zu der skandalumwitterten Heilerin wurde. Diese Vorgeschichte ist etwas weitschweifig geraten, der Tonfall jedoch überzeugt. absolut trocken, dabei ganz nah bei ihrer Protagonistin, erzählt Scholastique Mukasonga, wie profitgierige Männer die junge Frau instrumentalisierten, an einer Legende strickten, die ihnen reichlich die Taschen füllte. Dieselben Männer übrigens, die später keine Skrupel hatten, zur Ermordung ihres früheren Goldesels aufzurufen. Diese Männer, die ständig neue Götzen aufbauen, um sich Macht und Einfluss zu sichern, kommen einem erschreckend gegenwärtig vor. Die Autorin beschreibt sie mit spitzem Sarkasmus. Von den Menschen, die jeder neuen Heilserzählung allzu bereitwillig folgen, erzählt Scholastique Mukasonga bloß mit liebevollem Spott. Die Erzählerin bewahrt das Erbe Sister Deborahs, indem sie ein Buch über sie schreibt. Ein Buch, das eine, wenn auch fiktive, afrikanische Geschichte einmal anders erzählt, nämlich schwarz und weiblich.
Die Nanettes über Sister Deborah von Scholastique Mukasonga. Jan Schönherr hat den Roman aus dem Französischen übersetzt für den Claßen Verlag. Er hat 176 Seiten und kostet 24 Euro. In einem engen Radius zwischen der Insel Sansibar und der Hafenstadt Dar es Salaam bewegt sich Diebstahl, der neue Roman des britisch-tansanischen Schriftstellers Abdulrazak Gurnah. Kammerspielartig konzentriert sich Gurnah darin auf die Beziehung von drei jungen Menschen, die den wirtschaftlichen Aufschwung und Kulturwandel im Tansania der 1990er Jahre als verfluchten Segen erleben. Näheres zum Roman von Sigrid Löffler.
Dieser Roman ist bescheidener im Anspruch, verglichen mit der panoramatischen Anlage der früheren Romane des Nobelpreisträgers, die sich vor allem um zwei zentrale Themen der Epoche drehten, um die koloniale Geschichte von Gurnahs Heimatregion im 20. Jahrhundert und um die Entfremdungserfahrungen der ostafrikanischen Küstenbewohner unter wechselnden kolonialen und postkolonialen Regimes sowie um die Leiden des Migrantentums als unerwünschte Asylsucher in England. Im Roman Diebstahl hingegen passiert nichts Großartiges, aber doch etwas Wesentliches, nämlich ein schleichender gesellschaftlicher Umbruch in Tansania. Erzählt wird, wie die drei jungen Leute Karim, Badar und Fausia um die Jahrtausendwende an der ostafrikanischen Küste aufwachsen, auf der Insel Sansibar und in der Hafenstadt Dar es Salaam. Sie lösen sich allmählich von den sozialen Normen und lokalen Sitten und Gebräuchen der Elterngeneration und werden Teil eines Modernitätsschubs, bedingt durch den aufkommenden Tourismus mit seinen ambivalenten Auswirkungen und sozialen Verwerfungen. Die drei machen neuartige Berufsausbildungen, besorgen sich und einander Unterkünfte außerhalb der Familienaufsicht, finden Jobs und einen Platz in dieser neuen Welt. Es entstehen Hotels für neue Besucher aus Europa, für Touristen, Geschäftemacher, EU-finanzierte NGOs. Die Strände werden verschönt, die Infrastruktur wird modernisiert, eine florierende Dienstleistungsgesellschaft entsteht. Während die ganze Region vom Kulturwandel durch den Tourismus durchgerüttelt wird, verteidigt die ältere Generation mit nachlassender Beharrungskraft ihren überkommenen Lebensstil und ihre traditionellen Wertvorstellungen, die für die Jüngeren keine Geltung mehr haben. Karim studiert Umwelttechnik, beginnt in einer neuen Entwicklungsbehörde zu arbeiten und verliebt sich in Fausia, die den größten Emanzipationssprung von allen macht. Fausia lehnt es nämlich ab, sich von den Eltern mit 15 an einen fremden Mann verheiraten zu lassen.
Sie wollte nicht gehorsam und dumm erscheinen. Sie hatte eine eigene Meinung und einen eigenen Willen und war keine stumme Tochter, die man zur Entjungferung anbot. Vor allem vor sich selbst wollte sie nicht so dastehen.
Fausia absolviert ein Lehrerkolleg, wird Grundschullehrerin, sucht sich Karim zum Heiraten aus und verzichtet auf die ruinös kostspieligen Traditionen von Brautgeld und pompöser Hochzeitsfeier, was den Bräutigam und die Brauteltern gleichermaßen lebenslang verschulden würde.
Sie stehe nicht zum Verkauf, sagte sie, sondern habe sich aus freien Stücken für die Heirat entschieden.
Was sofort auffällt an diesem Roman, den titelgebenden Diebstahl gibt es gar nicht. Wohl aber werden manch andere Dinge gestohlen. Kindheiten, familiales Grundvertrauen, menschliche Würde, Zugehörigkeits- und Identitätsgefühl. All dies widerfährt Badar, dem dritten und jüngsten Protagonisten des Romans. Ihm weist der Autor Gurna eines seiner Lieblingsmotive zu, das in seinem gesamten Werk eine große Rolle spielt, das Motiv des verstoßenen Kindes. Badar ist ein Waisenjunge und teilt mit seinem älteren Freund Karim das entfremdete Schicksal manch armer Gurna-Helden. Sie alle sind unerwünschte, von ihren Vätern im Stich gelassene und auf sich allein gestellte Kinder. Badars Vater hat sich aus dem Staub gemacht, der Junge wird unter fremden Leuten herumgeschubst, bis irgendein entfernter Verwandter ihn als eine Art leibeigener Diener in seinen Haushalt aufnimmt und wieder hinauswirft, weil er angeblich gestohlen hat. Doch Karim hilft ihm aus der Misere, besorgt ihm einen Job in der Rezeption eines Boutique-Hotels in Sansibars Altstadt. Dort steigt er bis zum Empfangschef auf und entwickelt erstmals im Leben ein Zugehörigkeits- und Identitätsgefühl und ein Bewusstsein der eigenen menschlichen Würde. Zugleich gibt ihm der Hotelmanager nützliche Hinweise zum Umgang mit dieser ungewohnten neuen Spezies Mensch, den Touristen.
Die Touristen möchten, dass du sie höflich bedienst und dann aus ihrem Blickfeld verschwindest. Es sind nur Touristen, vergiss das nie. Wir wollen ihr Geld, nicht ihre Zuneigung. Diskutier nicht, widersprich nicht, werde niemals frech. Und starr die Männer nicht an, vor allem nicht die in alberner Kleidung. Mach keine Witze und lach niemals laut und fasse sie niemals an.
Das Gebot, Touristen niemals anzufassen, wird von beiden jungen Männern übertreten. Beide vergaffen sich in eine ebenso schöne wie gedankenlose NGO-Mitarbeiterin aus London, die ihnen den Kopf verdreht. Was für die junge Frau nur ein unverbindlicher Urlaubsflirt ist, das zerstört Karims Ehe und seine Freundschaft mit Badar, stärkt aber auch seine trotzige Selbstsicherheit. Die größte Erbitterung über das Verhalten der fremden Touristin verspürt die Mutter der verlassenen Fausia.
Eine herumstreunende Touristin mit Geld, aber ohne Ehre. Was wollen diese Leute von uns? Warum kommen sie her? Sie kommen hier an mit ihrer Unmoral und ihrem Geld, mischen sich überall ein und zerstören unser Leben, nur weil sie ihren Spaß haben wollen. Und wir bringen es nicht fertig, uns ihrem Geld zu widersetzen.
Es ist ungewöhnlich, dass Abdulrazak Gurna, der an sich ein leiser, höflicher und stoischer Erzähler ist, einer seiner Romanfiguren einen derart wilden Wutausbruch in den Mund legt. Selten wurden die ambivalenten Gefühle des Autors angesichts der Segnungen und der Zerstörungen des janusköpfigen Tourismus in seinem Herkunftsland drastischer ausgedrückt als in diesem Roman.
Sigrid Löffler rezensierte Abdulrazak Gurnas Roman Diebstahl. Er wurde aus dem Englischen von Eva Bonnet übersetzt. Erschienen ist er im Penguin Verlag. 332 Seiten, 26 Euro. Gesa Darne hat Bücher zum Werk der Schriftstellerin Ruth Klüger herausgegeben und nun auch zwei Erzählungen von Ruth Klügers Mutter Alma Hirschel. Ihrem Andenken hatte Klüger die englische Ausgabe des Buches gewidmet, das sie 1992 schlagartig bekannt machte. Weiterleben, eine Jugend. Alma Hirschels Erzählungen tragen den Titel Überleben. Im Jahr 2000 starb Alma Hirschel mit 96 Jahren. Warum, habe ich Gesa Darne gefragt, erscheinen die zwei Erzählungen erst jetzt?
Weil die Texte in dem Teil von Ruth Klügers Nachlass gefunden wurden, der nicht ins Archiv gegangen ist. Ruth Klüger hatte bei der Vorbereitung des Nachlasses sehr viele Dokumente für das Wiener Archiv bestimmt und einiges in Irvine zurückbehalten, was mir übergeben werden sollte, weil ich die Nachlassverwalterin bin. Und die Söhne haben mir das vor 2,5 Jahren erst gegeben. Ja, und dann nahm das seinen Lauf.
Es gab natürlich zwischen Ruth Klüger und ihrer Mutter auch, was die literarischen Darstellungsmittel der Erzählung angeht, ja, Divergenzen, kann man sagen, oder Vorbehalte. Für sie, schreibt Ruth Klüger, war ich das passive Kind, eventuell das arme Kind, das halb unbewusst und unwissend die Nazi-Jahre über sich ergehen ließ. Hatte die Tochter, also Ruth Klüger, denn wirklich Bedenken, was die literarische Qualität der zwischen Fiktion und autobiografischem changierenden Texte anging?
Ja, die hatte sie. Und zwar muss ich das spezifizieren, vor allen Dingen mit Blick auf den ersten auf Deutsch ursprünglich schon geschriebenen Text, weil die Mutter doch vieles ausließ. was für die Tochter ganz wichtig war. Die erste Ehe, der Bruder, der aus der ersten Ehe stammte. Und dann die Hinzufügungen, die haben ihr wahrscheinlich auch nicht gefallen. Man muss immer dabei bedenken, das Buch von Alma Hirschel ist ein Buch der 70er Jahre, mit dem sie über die Zeit informieren wollte, vermutlich. Und das Buch von Ruth Lüger ist eins der 90er, bei dem sie auch immer wieder gesagt hat, ich brauchte nicht alles zu erzählen, was an Grausamkeiten passiert ist. Ich erzähle das, was ich erinnere. Und so kommen die Differenzen zustande. Und als Ruth Lüger bekannter geworden war, hätte sie sich schlecht von dem Text distanzieren können oder ihn kritisieren können. Sie kritisiert ihn ja in Maßen in ihrem Tagebuch, was ich versucht habe zu kontextualisieren, also die Kritik zu kontextualisieren.
Die Erzählung von Wien nach Christianstadt, Großrosen, hat Alma Hirschel auf Deutsch geschrieben, ja. Die Flucht auf Englisch. Sie, Frau Dahne, erkennen in der ersten Geschichte einen mehrfach gebrochenen Dialog zwischen Alma Hirschel und ihrer Tochter. Woran machen Sie das fest?
Anlässlich der Lektüre dieses Manuskripts oder Typuskripts hat Ruth Lüger in ihrem Tagebuch festgehalten, dass die Mutter das ja gar nicht so erzählt, wie es wirklich war. Und sie wollte mehr wissen. Und bei diesem mehr Wissen sagt die Mutter, da gibt es nichts zu erzählen. Und das glaubt die Tochter der Mutter selbstverständlich nicht, weil sie ihre eigenen Erinnerungen hat. Und das gleichen sie ab. Und das gleichen sie vor allen Dingen später ab, oder das gleicht Ruth Lüger ab, als sie im März, April 1989 mit der Niederschrift von Weiterleben beginnt. Da ruft sie die Mutter häufiger an und fragt, das kommt auch in dem Buch vor. Und die Mutter schreibt einen langen Brief, in dem sie auf Fragen der Tochter antwortet. Also dieser Dialog, der ist nicht in einem einzigen Text festzumachen. Da gibt es einfach mehrere Textzeugen, die man nebeneinander legen muss und gewichten muss.
Sie hatten, Frau Dahn, erwähnt, dass Alma Hirschel in den 70er Jahren angefangen hat zu schreiben und ihr Manuskript dann einer Schweizer Agentin gegeben hat, die es ablehnte. Ruth Lüger wiederum wollte, dass die Mutter unbedingt weiterschreibt, weil sie glaubte oder überzeugt war, dass diese Erinnerungsarbeit lebensverlängernd wirken kann. Also es ging natürlich um den Gewinn von Lebenszeit, aber wichtiger noch war die Überwindung der Sprachlosigkeit.
Ja, wobei Sprachlosigkeit muss man mit Vorbehalten sehen, denn wenn man alle Textzeugen, die es auch noch so außerhalb gibt, zusammensetzt. Man muss feststellen, dass Mutter und Tochter sich über die gemeinsame Vergangenheit verständigt und insbesondere auch konfliktreich verständigt haben. Mit dem Wechsel der Sprache ist eine andere Erzählposition da, eine Ich-Erzählerin, während in dem ersten Teil von Wien nach Christianstadt Großrosen die Mutter eine ganz andere Figur erfindet, die natürlich ganz eng angelehnt ist, aber sie schreibt von einer Bertha Klinger. Und damit sind Weichen gestellt worden.
Gisa Dahne, sie hat im Wallstein Verlag zwei Erzählungen von Alma Hirschel herausgegeben und das Nachwort verfasst. Der Band hat den Titel Überleben. Er hat 248 Seiten und kostet 26 Euro. Gut 20 Romantitel der britischen Schriftstellerin Sophie Kinsella sind auf Deutsch im Goldmann Verlag erschienen. Den größten Erfolg hatte die gestern verstorbene Autorin mit der 10-teiligen Reihe Shopaholic, die Schnäppchenjägerin. 2022 wurde bei Sophie Kinsella ein Gehirntumor diagnostiziert. Wie es sich anfühlt, wurde ihr letztes Buch. Darin beschreibt sie den Verlust des Kurzzeitgedächtnisses nach einer Operation am Gehirn und die Versuche, den Sinn dessen, was ihr geschah, zu begreifen und Kontrolle wieder zu erlangen.
You grasp around for a way to make sense of life and for a way to take back control. And when I wrote, what does it feel like? I could make my own story. I could turn this.
Beim Schreiben, sagt Sophie Kinsella, habe sie die extreme Verlusterfahrung in etwas Hoffnungsvolles, Optimistisches verwandeln können. Denn auf ihrem Weg habe sie viel Liebe erfahren. Morgen wäre Sophie Kinsella 56 Jahre alt geworden. Mit dieser Meldung geht die heutige Ausgabe des Büchermarkt zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Sigrid Brinkmann.